Herr Hosse, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.
Ja, schönen Dank. Herr Hosse, im Streit um das Gasvorkommen im Mittelmeer hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan noch einmal nachgelegt. Die politisch Verantwortlichen in Athen und Paris seien geldgierig und inkompetent. Wenn es um Kämpfen geht, sind wir bereit, Märtyrer zu werden, sagte Erdogan in einer Rede. Und andererseits richtet Russland Griechenland auf. Wie Ministerpräsident Mitsotakis mitteilte, will das Land mehrere Kampfjets und Fregatten kaufen. Also die Spannungen zwischen Ankara und Athen nehmen zu. Erzählen Sie uns, Herr Hosse, zunächst einmal etwas über die Vorgeschichte.
Ja, die Vorgeschichte ist leider Gottes verdammt lang, kann man nur sagen. Das ist, glaube ich, der angemessene Ausdruck. Grundlage ist tatsächlich das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982. Und das trat 94 in Kraft. Und das ist interessant. Die Türkei hat das nicht unterschrieben. Und dieses Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das ersetzt die Genfer Seerechtskonvention von 1958. Und da kommen noch so ein paar seevölkerrechtliche Fragen hinzu, wie Meeresumweltschutz zum Beispiel und die Abgrenzung der verschiedenen Meereszonen, in denen ein Küstenstaat hoheitliche Rechte hat. Und wenn wir auf die Landkarte gucken, dann können wir feststellen, das kann zwischen Griechenland und der Türkei, wenn da nicht etwas Besonderes passiert, also ein bilaterales Abkommen zum Beispiel, ein zweiseitiges Abkommen, kann das gar nicht gut gehen, denn da gibt es so unglaublich kleine griechische Inselchen, die also direkt vor der türkischen Küste liegen, zum Beispiel Kastellorizo. Auch Rhodos liegt eigentlich verdammt dicht dran. Und das ist ganz, ganz schwierig, wie man dann mit den verschiedenen Zonen umgehen soll. Ja, das ist tatsächlich der Hintergrund. Und da sage ich Ihnen kurz einmal, was da eigentlich sozusagen nach diesem Seerechtsübereinkommen gilt. Zum Beispiel gibt es da einen Festlandsockel. Und dieser Festlandsockel, auf dem ein Küstenstaat besondere Rechte hätte, der ist 200 Seemeilen. Ja, aber was, wenn nun eine griechische Insel gerade 2 Seemeilen oder so ähnlich von der Türkei entfernt liegt? Und das kann auch auf 350 Seemeilen erweitert werden, je nach der geologischen Struktur. Ja, da sind wir also schon tief unter Wasser sozusagen. Und das ist eine ganz besonders schwierige Sache, wie man hier mit diesen verschiedenen Rechten umgehen soll. Und davor gibt es eine 12-Meilen-Zone und dann eine 24-Meilen-Zone und solche Fragen. Und Griechenland hat sich eigentlich mit der Türkei schon mal darauf geeinigt, weil die Türkei interessanterweise dieses Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen natürlich nicht unterschrieben hat. Wäre ja auch vollkommen verrückt, wenn sie das täten, weil sie ja gar keine Sicherheit hätten. Die Türkei ist ja immerhin das Land, das im Ostmittelmeer die längste Küstenlinie hat. Und da kann man dann nicht einfach sagen, okay, da ist eine griechische Insel vor der türkischen Küste wie Kastellorizo und dann müssten ja, ich habe das mal so scherzhaft so gesagt, müssten ja die Türken in Ankara nachfragen, ob sie an ihrer eigenen Küste baden gehen dürfen. Ja, das kann natürlich so nicht sein. Das sehen auch viele Beteiligte ein. Aber natürlich, wenn die beiden Streithähne, die viel Krach miteinander haben, und das ist auch lange in der Historie verankert, wenn die da aneinander geraten, dann fällt die Einigung offenbar schwer. So, und letztlich ist das Ganze einfach auch eine kulturelle Frage, eine politisch-kulturelle Frage, meine ich, ob eigentlich zum Beispiel die Europäische Union oder auch die NATO tatsächlich bereit ist, mit der Türkei vernünftig und fair zu reden, denn eines ist klar, die Türkei hat auch Rechte. Es kann nicht sein, dass die griechischen Inselrechte die Türkei daran hindert, das Mittelmeer zu nutzen, an dem sie ein übergroßer Anrainer ist, jedenfalls im Osten dieses Mittelmeers. Und hier fällt offenbar die Einigung schwer, bis dahin, dass jetzt, also jetzt geht's richtig los, Griechenland 18 französische Kampfflugzeuge vom Typ Rafale kaufen möchte, oder auch 4 neue Fregatten anschaffen und 4 weitere vorhandene Fregatten aus deutscher Produktion modernisieren. Ich meine, ich habe mal gehört, so in den letzten Jahren, dass Griechenland ziemlich pleite ist und gewaltige finanzielle Schwierigkeiten hat, aber hierfür ist offenbar Geld da. Und da gibt es offenbar auch Länder wie Frankreich, die Griechenland diese ganze Rüstung da gerne verkaufen, ohne Rücksichtnahme auf die Bevölkerung. Denn wer muss nachher die Zinsen für die entsprechenden Kredite zahlen? Das ist ja die Bevölkerung, die ist ja eh schon zinsmäßig vollkommen überlastet. Das heißt, statt hier eine vernünftige Einigung zu suchen, setzen sich wieder die sehr egozentrischen nationalen und ich will mal sagen Rüstungsproduzenteninteressen durch. Und das ist einfach schlecht. Kein vernünftiger Mensch kann da zugucken. Das ist vollkommen unsinnig. Es gibt durchaus Möglichkeiten. Es gibt genügend Gas im Mittelmeer. Das muss man sagen. Das reicht für alle. Ja, der liebe Gott war da großzügig. Also warum sollen die Menschen sich nicht einigen können? Das ist ja lächerlich eigentlich. Möchte man aber gar nicht. Denn in der Türkei ist etwas los. Das muss man auch verstehen. Das ist ein sozusagen neo-osmanischer Nationalismus. Und der sagt den Türken, wir wollen uns nicht länger auf unserem eigenen Grund und Boden streiten. Wir führen unsere Kämpfe mit Syrien auf deren Boden. Und seitdem hält die Türkei mehrere syrische Provinzen besetzt und hat auch jüngst wieder einen Streifen im Nordosten oder Mittel-Nordsyrien besetzt. Und das sieht die Europäische Union, sieht die NATO gar nicht gerne und da ist man sauer über die Türkei. Auch da kann man über Hintergründe gehen. Aber plötzlich greifen sozusagen alle Konflikte ineinander und kochen hoch. Das ist die komplizierte Lage in diesem Sektor.
Herr Hossel, welche Rolle übernimmt hier also Paris? Denn Erdogan hat das Land Frankreich beim Namen genannt und die französische Verteidigungsministerin auch begrüßte diesen geplanten Waffenkauf Griechenland.
Ja, das ist ein weiteres trauriges Kapitel. Da kann man nur, ich will mal sagen, in vorsichtiger Offenheit drüber sprechen. Denn muss ich sagen, ich sehe mit ziemlichem, also mit ein wenig Trauer die vielen Aktivitäten des französischen Präsidenten Macron. Es kann nicht sein, dass man antijüdische Gedanken jemandem vorwirft, der da sagt, wir können nicht völlig außer Acht lassen, dass Herr Macron sein gesamtes berufliches Leben an der Seite der Geschäftsinteressen der Rothschild-Familie verbracht hat und gleichzeitig sagt, die Europäische Union müsse außenpolitisch fester auftreten und benutzt das, um, ich will mal sagen, überall rumzulaufen und sich schlecht zu benehmen. Also im Libanon war er nun wiederholt und möchte gern dem Libanon vorschreiben, wie er seine innenpolitischen Probleme regelt, wobei Frankreich sehr wenig beiträgt zur ehrlichen Aufklärung des großen, wie soll man sagen, Explosionsanschlages von vor einem Monat. Und jetzt gerade brennt der Hafen erneut. Ein riesiges Reifen- und Öllager brennt ab. Rein zufällig natürlich sind auch ein paar Lebensmittelpakete, ich drücke mich jetzt etwas salopp aus, ja, für die notleidende libanesische Bevölkerung da mitgebraten worden. Und diese Art Dinge sind außerordentlich ungut, sie sind aggressiv. Macron verbindet sich hier mit dem amerikanischen Interesse, wie soll man sagen, die Verbündeten des Iran, so muss ich das formulieren, zurückzudrängen. Da sind gewaltige Dinge im Gange, da fängt man ganz langsam an. Die politischen Freunde und langjährigen, jahrzehntelangen Verbündeten von Hisbollah so zu behandeln, dass die ins Grübeln kommen, ob sie weiter mit Hisbollah verbündet sein wollen. Bisher schwören sie Treue, aber man weiß ja, wie das ist im Leben und in der Politik. Wenn der Druck groß genug wird, könnten sie vielleicht anderen Sinnes werden. Und das ist sozusagen ja nur die Vorstufe davon, um an Hisbollah selbst heranzukommen. Und das wiederum ist die Vorstufe allerdings, und das gibt es schriftlich in den USA, für einen Krieg gegen den Iran. Wenn dann also der ausländische Einfluss weg ist und man geht da gleichzeitig im Libanon, in Syrien, im Irak und überall geht man gleichzeitig vor und schnippelt und schnappelt und versucht hier die Freunde des Iran in irgendeiner Form, wie soll man sagen, zu bedrohen, zu unterdrücken, notfalls auch ein bisschen zu töten. Das sind so die Methoden. Und der Herr Macron mit seinem außenpolitischen Auftritt, der setzt da drauf. Und das ist natürlich vollkommen daneben und kann man auch nicht gutheißen. Und hier also nun stärkt der Griechenland den Rücken, aber insbesondere gerade in der jetzt am Donnerstag stattgefundenen MED7-Konferenz, das sind 7 Mittelmeeranrainer der Europäischen Union, die sich da treffen. Die Türkei ist also wohlweislich draußen, was man auch nicht tut, wenn man Anständiges vorhat. Dann lädt man die Türkei dazu und nutzt das Ganze, um mal sozusagen den Kreis der Gesprächspartner zu erweitern und europäischerseits drauf zu gucken. Das fand auch noch auf der französischen Insel Korsika statt, dieser MED7-Gipfel. Und Macron hat hier tatsächlich alles getan, um ein möglichst scharf formuliertes gemeinsames Schlusskommuniqué durchzudrücken und hat das nicht geschafft, weil zum Glück Pedro Sanchez aus Spanien und die italienischen Freunde hier nicht einfach mitspielen wollten. Das ist ein großes Glück. Die haben das also abschwächen helfen. Und der türkische Präsident hat sich dann also mit Herrn Sanchez unterhalten. Und der türkische Außenminister hat sich mit seinem italienischen Kollegen Di Maio ausgesprochen hinterher. Und das war einfach sinnvoll, um hier Schlimmes zu verhüten. Tatsächlich klingen auch die Türken inzwischen wegen der Macronschen Aktivitäten nicht mehr so freundlich und diplomatisch, wie man sich das wünschen könnte. Allerdings natürlich eben auch auf diesem absolut ungerechten und unfairen Hintergrund, den die Türkei ja nun schon einige Jahrzehnte, genauer gesagt seit der Staatsgründung, über sich ergehen lässt. Und da muss man einfach auch sagen, okay, wir müssen einfach mal sehen, dass die Türkei sich seitdem ungeheuerlich entwickelt hat und ein sehr starker Staat geworden ist mit der zweitgrößten Armee der NATO und solche Dinge, hat gewaltig investiert in alle möglichen nationalen Themen, auch ins Militär, leider Gottes, kann man sagen, an dieser Stelle. Militärinvestitionen sind ja häufig leider nicht zum Guten. Und das ist jetzt die Lage. Und natürlich wäre es möglich, das zu retten. Das ganze Ding hängt ein bisschen an Deutschland.
Herr Hossel, der französische Staatschef Macron hat Ankara dazu aufgerufen, in dem Konflikt im östlichen Mittelmeer, ich zitiere, rote Linien nicht zu überschreiten. Was sind diese roten Linien, von denen nun Macron spricht?
Das sind zum Beispiel Linien, in denen er praktisch die Türkei aus der Erdgasgewinnung im Mittelmeer abschneidet. Das ist schlicht nicht akzeptabel. Rote Linien sind ja überhaupt sehr gefährlich, nicht? Wir erinnern uns noch daran, wie Obama sich in seinen eigenen roten Linien in Syrien verheddert hat. Und das waren ja auch eigentlich nicht seine roten Linien, da sind wir uns ja klar drüber, sondern das sind die Machthaber in seinem Land. Ja, das, was wir so gewohnheitsmäßig inzwischen als Deep State betrachten, das war ein Thema. Es ist dann Russland gewesen, das ihn da gerettet hat. Und diese Art Dinge, dienen leider Gottes, wenn man das bewerten soll, sehr häufig dazu, um sozusagen durch die besondere Ziehung dieser roten Linie dazu beizutragen, sich praktisch einen militärischen Einsatz oder ähnliches bereitstellen zu helfen. Ja, das ist eigentlich ein Eskalationsmittel, eine rote Linie, insbesondere wenn sie nicht beidseitig abgesprochen ist, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Also das Verhältnis zwischen der europäischen Atommacht und NATO-Macht Frankreich und der aufstrebenden Türkei ist interessant schwierig geworden und erstreckt sich von den Schwierigkeiten her auch auf ein weit größeres Gebiet. Da geht es auch um eine Gegensätze in Libyen zum Beispiel. Und das Ganze macht die Dinge tatsächlich schwierig, denn der Macron möchte gern überall mitreden und ist aber nicht in der Lage, sich so entschieden und auch militärisch so stark zu bewegen, wie der türkische Präsident das kann, der nebenbei gesagt riesige Teile der Bevölkerung bei diesen Dingen hinter sich hat. Ganz eindeutig, da gibt es einen Sinneswandel in der Masse der Türken und eine solche nationale Geschlossenheit weist Frankreich schlicht nicht auf. Im Gegenteil, Macron hat große Schwierigkeiten zu Hause, hat ein Gelbwestenproblem, das er brutalst an die Wand gedrückt hat. Und das kann auch nicht dazu beitragen, dass seine erstaunlich große Aktivität international auf so glücklichen Füßen steht.
Hostel, der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte gesagt, sollte Griechenland seine Territorialgewässer in der Ägäis ausweiten, wäre es ein Grund für einen Krieg. Also stehen die beiden Länder tatsächlich vor einem Krieg?
Ja. Also wenn ich das so sehe, dann kann ich nicht anders sagen, das ist so. Und Griechenland hat das verkündet, also die 12-Meilen-Zone aus dem Seerechtsübereinkommen, die hatten die beiden Länder schon mal auf 6 Meilen gemeinsam verkürzt. Soweit waren sie schon gekommen. Das ist ein kleiner Anfang, ein schwacher Anfang. Und man weiß ja, Anfänge reichen nie aus, man müsste dann weitermachen, aber es ist ja alles rückwärts gegangen. Und so hat also Griechenland nun folgerichtig, aber eben für die Sache negativ gesagt, wir weiten unsere Seerechte wieder auf 12 Meilen aus, wie das internationale UN-Abkommen so vorsieht, das ja die Türkei, wie gesagt, nicht unterschrieben hat. Und das ist das Problem jetzt. Die beiden Länder sozusagen versuchen möglichst viel, ich will mal sagen, Rechtsmasse oder Argumentationsmasse an sich zu ziehen für irgendwelche größeren Auseinandersetzungen. Also das ist eine Bewegung, die der Historiker immer sieht, bevor bewaffnete Konflikte, bevor Kriege ausbrechen. Rafft jeder so viel, wie er kann, weil er sich dann besonders stark fühlt in seiner Argumentation, die den Krieg begleiten soll. Sie wissen ja, im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Und die Wahrheit oder die kluge Grundtatsache bleibt ja, wenn zwei Nachbarn sich streiten, sollten sie auf jeden Fall versuchen, ehrlich miteinander zu sprechen. Und wenn Länder drumherum, und wir haben ja nun das Glück, wir haben hier eine Europäische Union, wir haben hier eine NATO, wir haben also ein Bündnis, in dem die Türkei immerhin ein wichtiges Mitglied ist. Und wir haben die Europäische Union, wo Griechenland eingebunden ist. Die Türkei ist da immer noch Kandidat für einen Beitritt, immer noch, ganz offiziell, trotz der gewaltigen Schwierigkeiten der letzten Jahre. Und man könnte beide Schienen gut nutzen, um zu sagen, auch aus der Sicht der anderen Länder, was für ein trauriger, jammervoller Konflikt wäre das denn? Und dann versuchen tatsächlich, sich friedlich zu äußern. Das ist aber sozusagen weit abseits von dem, was Herr Macron im Moment betreibt. Der Herr Macron, der ist tatsächlich in seiner Doppelposition Atommacht in der EU und in der NATO und im Sicherheitsrat und so weiter. Im UN-Sicherheitsrat meine ich. Das ist eine ganz gewaltige, starke politische Position, die er leider Gottes nicht zum Guten nutzt, sondern im Moment zur Eskalation. Das ist hochbedauerlich.
Herr Hostel, Griechenland und Türkei sind beide NATO-Mitglieder. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie sich das nordatlantische Militärbündnis in diesem Konflikt verhält.
Ja, leider Gottes auch unfair. Das ist auch schlecht. Ja, da gibt es natürlich viele Hintergründe, aber ich will mal an diesen, wie soll man sagen, Putschversuch von 2016 erinnern, in den eindeutig die USA verwickelt waren, ganz, ganz eindeutig, in den eindeutig die CIA verwickelt war. Und hier kann man klar sagen, dass die US-Politik, so wie sie Herr Trump betrieben hat, die ist ganz gut. Nach wie vor ist das persönliche Verhältnis Trump-Erdogan gar nicht so schlecht. Aber wir wissen ja, wie die Situation von Herrn Trump ist. Der steht erstmal im Moment im Wahlkampf, dem sind da die Hände gebunden. Sonst hätte er sicherlich positiver eingegriffen. Das ist so seine Art. Und er muss sich genau gegen den Deep State durchsetzen, sozusagen, der ihm hier die Hände binden möchte und das auch schafft. Tatsächlich, er hat immer wieder mal tatsächlich Erdogan auch Brücken gebaut. Er hat auch immer wieder natürlich dabei Deep State Interessen, wie soll man sagen, durchsetzen helfen. Das hat sich dann meistens auf dem gequälten syrischen Rücken abgespielt. Aber tatsächlich kann man eben sagen, die NATO unterstützt hauptsächlich Griechenland, weniger die Türkei, benimmt sich damit unfair, auch ungerecht, kann man sagen. Man weiß, dass die Türken Rechte haben im Mittelmeer. Das kann man ganz, da muss man nicht studiert haben oder lesen und schreiben können. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, da haben eben offenbar beide Länder Rechte. Und also kann man nicht grundsätzlich sagen, die Türkei darf im Mittelmeer nicht nach Gas suchen. Das geht einfach nicht. Es ist natürlich die Frage, wie macht man das? Und ist das toll, wenn man da seine Bohrschiffe und Suchschiffe und geologischen Erkundungsschiffe von jeweils 5 Fregatten begleiten lässt? Diese Fotos gibt es ja überall jetzt in den Medien. Und ob das wohl ein geeigneter Auftritt ist. Aber natürlich irgendwann, nach zig Jahren, kommt dann auch die Türkei auf den Gedanken, wir machen mal einen Strich unter unsere bisherigen Bemühungen und da sieht das für uns ganz mies aus. Wir sind sozusagen draußen. Ja? Es gibt so an Lebensmittelverkaufsgeschäften, gibt es so ein Schild, da ist ein Hund drauf und da steht, wir müssen draußen bleiben. Und ungefähr so fühlt sich die Türkei behandelt im Mittelmeer. Und das geht natürlich nicht.
Sie haben gerade von der Rolle bzw. Standpunkt Trumps gesprochen. Sein Außenminister Mike Pompeo hatte aber die Türkei aufgefordert, ihre Aktivitäten im östlichen Mittelmeer einzustellen. Wir sind nach wie vor tief besorgt über die laufenden Operationen der Türkei zur Erkennung natürlicher Ressourcen in Gebieten, über die Griechenland und Zypern die Gerichtsbarkeit beanspruchen. Das ist ein Satz, den Pompeo genau gesagt hat. Also, wie erklärt sich das dann?
Ja, das ist eben krass. Ja, da geht man dann in das inneramerikanische Geschehen. Erinnert sich daran, dass Mike Pompeo auch schon mal CIA-Chef war. Und wenn ich das so einsortiere, dann sage ich, der Herr Pompeo ist sozusagen der Deep State-Minister im Kabinett Trump. Und nun hat ja Trump, wie wir wissen, seine Minister, ich hätte beinahe gesagt, im Dutzend billiger verschlissen, aber der zankt sich sehr gerne mit seinem Kabinett, weil da eben solche Interessen drin sind. Ja? Sein Wirtschaftsminister Wilbur Ross ist ein alter Rothschild-Angestellter. Ja? Also das ist schon relativ krass, mit welchem Personal er da auskommen muss. Und so erklärt sich auch diese Pompeo-Haltung. Das ist nicht die von Trump, aber Trump kann nicht wegen jedes Konflikts einfach mal seine Minister auswechseln. Das schwächt ihn auch. Mit Pompeo hat er sich bisher ganz gut einigen können, meistens. Aber in der Türkei liegen sie eben diametral auseinander. Mich bringt das Ganze auch zu der Analyse, dass offenbar der globale Deep State einen Verbleib der NATO, der Türkei in der NATO nicht besonders interessant findet. Die sind dabei, die Türkei praktisch in ein Bündnis mit dem Shanghai Kooperationsrat, auf Englisch SCO, ja, oder eine Kooperationsorganisation, Shanghai Cooperation Organization, hineinzudrücken. So sieht das aus, als ob in einem großen, wie soll man sagen, anvisierten weltweiten Krieg die Türkei dann gegen Europa und die NATO stehen sollte. Das wäre eine empfindliche Schwächung der NATO und eine gewaltige Bedrohung für Europa. Und deswegen völlig grotesk, wenn man sich auf diesem Hintergrund ansieht, wie auch die Deutschen sich bewegen, nämlich etwas besser als der Rest, aber lange nicht gut genug und vor allen Dingen nicht stark genug. Das ist schlecht. Man muss sich einfach mal auch für den Frieden und für den gerechten Ausgleich regelrecht entscheiden und dann mit dieser Agenda nach vorne gehen. Sie wissen ja, Kriege entstehen nicht immer dadurch, dass irgendeiner das anfängt, sondern Kriege entstehen zunächst mal auch dadurch, dass der Frieden nicht mehr genügend Befürworter hat. Und das ist an dieser Stelle tatsächlich die schwierige Lage.
Hauser, lassen Sie wir uns auch ein paar Wörter über die EU-Haltung in diesem Konflikt verlieren. Die jüngste Entwicklung sei äußerst besorgniserregend, erklärte der Kommissionssprecher. Eine weitere Eskalation sei keine Antwort auf die Probleme in der Region. Sie führen nur zu größeren Konflikten und Misstrauen. Nötig sei jetzt eine Lösung im Einklang mit dem internationalen Recht. Was heißt das im Klartext?
Das ist genau das, was tatsächlich als Lösung auch hier, wenn ich zum Beispiel den Spiegel Online mir angucke, das ist das, was da tatsächlich auch als Lösung sich anbietet. Ja, das ist klar, dass man dann zum Beispiel ich hatte das anfangs schon gesagt, einen bilateral zweiseitig ausgehandelten Vertrag zwischen beiden Staaten sieht oder einen Schiedsspruch vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag oder vom Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Und wenn ich mir das so anschaue, kann ich mir vorstellen, dass die Türkei möglicherweise das Hamburger Gericht etwas besser findet als Den Haag. Das wäre eben ein Weg, dass man das dahin trägt. Aber natürlich, das müssen ja beide Seiten wollen. Und ganz sicher kann man sich sein, dass nach der miesen Erfahrung, die die Türkei mit der internationalen Staatengemeinschaft, mit der NATO, mit der EU in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt hat, sie sich nicht einfach hinsetzt, ganz unbefangen und freundlich und wartet mal, was die Hamburger dazu erklären möchten, sondern da sagt man, wir wollen auch wissen, was da am Ende des Tages für uns übrig bleibt. Und es ist eine wichtige, wie soll man sagen, Aktion der Europäer, die noch aussteht, dass sie hier den Türken Zusicherungen gibt und sagt, kommt mal und wir schauen mal, was das Gericht dazu sagt, aber seid euch sicher, am Ende habt ihr auch die Rechte im Mittelmeer, die jedes Kind euch genehmigen würde, wenn es auf die Küstenlinien der Länder sieht. Und die schwierige griechisch-türkische Lage, das kann doch nicht sein, dass wegen einer solchen Geschichte, die man seit, wie soll man sagen, einigen tausend Jahren so sieht, dass man daran jetzt scheitern könnte und kann den Frieden nicht retten. Das wäre ein Armutszeugnis für die EU, das wäre ein Armutszeugnis für die NATO, und das wäre mit Sicherheit auch ein Armutszeugnis, ich will mal sagen, für westliche politische Kultur. Und die Türkei steht eben genau auf der Grenze. Die kann sich für den Osten entscheiden oder für den Westen sozusagen. Und es wäre angenehm, wenn der Westen zeigt, dass er tatsächlich kulturell, ich will mal salopp formulieren, etwas auf der Pfanne hat, etwas kann. und kann das beweisen, immerhin an einem langen und verdienten NATO-Partner, der eine unverzichtbare Säule der NATO-Flanke in der Region immer gewesen ist.
Herr Hossel, wie geht es nun in diesem Konflikt weiter?
Also natürlich ist Frau Merkel gefordert. Sie macht auch was. Wie gesagt, ich finde es zu schwach. Ich bin nicht besonders glücklich über diese etwas, wie soll man sagen, über dieses etwas schlappe Wohlwollen. Ja, es ist so leicht lauwarm, was da aus Deutschland Richtung Türkei kommt. Und das halte ich für gefährlich. Es hängt wieder mal, kann man nur sagen, an Deutschland. Ich sehe im Moment dieses tatsächlich, wie der Kommissionspräsident, mit großer Sorge, weil ich eben sehe, dass der Frieden zu wenig Vorkämpfer hat, politische Vorkämpfer natürlich. Und das ist so bedrohlich an der Stelle. Und ich sehe auch, was eben sonst in der Welt passiert. Jetzt machen wir den ganz großen Rahmen auf. Wir haben jetzt drei große Konfliktzonen sozusagen, in denen sich die globalen Mächte ganz negativ für die beteiligten Menschen austoben. Das erste ist natürlich, wie soll man sagen, das riesige globale Corona-Komplott. Und dann haben wir eine Finanzblase, die ist in der Menschheitsgeschichte einmalig. Und schließlich haben wir dieses Herumzündeln weltweit, als ob da noch ein dritter, gewaltiger, nämlich militärischer Konfliktherd parallel zu den beiden anderen, die schwierig genug sind, noch herangezüchtet werden müsse. Und das ist die Gesamtlage und auch die kann einen nur außerordentlich besorgt machen.
Vielen Dank, Herr Hossert, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharocki.